Entscheidungen ganz frei? Da spielen ganz viele Aspekte mit. Psychologische Aspekte, die sich in uns abspielen. Gesellschaftliche Aspekte. Zum Beispiel die Frage, sind wir bei der Arbeit in Zwänge eingebunden und in der Freizeit frei? Sind wir in unserem Glauben ganz frei? Was würde ich heute glauben, wenn ich in einem ganz anderen Elternhaus oder hineingeboren worden wäre? Oder in einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen religiösen Hintergrund? Die Antworten sind nicht so einfach und nicht eindeutig. Natürlich meine ich, ich habe mich frei entschieden, Christus nachzufolgen. Aber wie kommt so eine Entscheidung zustande? Ich kann natürlich nicht alle diese Aspekte heute aufgreifen und auch viele von den Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können. Gibt es vielleicht auch keine allgemeine Antwort? Luther hat dieses Thema oder dieses Spannungsfeld sehr prägnant formuliert, sehr gegensätzlich und dadurch sehr prägnant formuliert. Er sagte einmal, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und er hat es natürlich nicht selber erfunden. Er sagt selber in dieser Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, das stammt eigentlich von Paulus, was er da schreibt. Paulus sagt einmal, ich bin allen gegenüber frei und habe mich doch selbst zum Knecht aller gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Oder an anderer Stelle, ihr sollt niemand etwas schuldig sein, außer dass ihr euch untereinander liebt. Also ihr seid völlig frei, aber ihr seid darin eingebunden, in dieser Freiheit füreinander da zu sein. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Mit diesem Anspruch ist Jesus aufgetreten. Und sagt damit auch wieder diese doppelte Seite. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, das heißt, wenn ihr an mich gebunden seid oder durch mich frei gemacht werdet, dann seid ihr wirklich frei. Ich will euch diese Geschichte noch mal vorlesen. Wahrscheinlich waren einige ja vor 2 Wochen da, aber ich fand die Geschichte so einprägsam, dieses Bild von dem Vogelkäfig. Darf ich mal schön fragen, wer war da vor 2 Wochen, hat die Geschichte gehört? Naja, etwa die Hälfte. Also wir suchen ja immer wieder nach Worten, nach Erklärungsversuchen. Was heißt Erlösung? Warum musste Jesus sterben? Mit welchen Bildern können wir das erklären? Und dieses Bild von dem Vogelkäfig fand ich sehr treffend und passt sehr gut zu diesem Thema Freiheit, Befreiung, Erlösung. Und deswegen nochmal die Geschichte, die es schon mal gehört haben, dann wissen Sie es auswendig das nächste Mal. Es war einmal ein Mann namens George Thomas, Pfarrer in einer kleinen Neuenglandstadt, also da in den USA heute. Eines Morgens an einem Ostersonntag kam er in die Kirche und trug einen rostigen, verbogenen alten Vogelkäfig und stellte ihn neben die Kanzel. Wie der Robert vor 2 Wochen. Augenbrauen hoben sich und wie zur Erwiderung begann dann Pfarrer Thomas zu erzählen. Ich lief gestern durch die Stadt, als ich einen jungen Knaben mit diesem Vogelkäfig baumelnd auf mich zukommen sah. Auf dem Boden des Käfigs saßen 3 kleine Wildvögel, vor Angst und Kälte zitternd. Ich hielt den Burschen an und fragte, was hast du denn da, Sohn? Bloß irgendwelche alte Vögel, kam die Antwort. Was hast du denn mit ihnen vor, fragte ich. Ach, ich will sie mit nach Hause nehmen und Spaß haben, antwortete er. Ich werde sie ärgern und ihre Federn rausziehen, um sie untereinander aufzuhetzen. Das wird ein Heidenspaß. Aber du wirst doch diese Vögel früher oder später satt haben, meinst du nicht? Oh, ich habe ein paar Katzen, sagte der kleine Junge. Die mögen Vögel. Ich werde sie ihnen bringen. Der Pfarrer schwieg für einen Augenblick. Wie viel willst du für diese Vögel, Sohn? Was? Wieso? Was wollen Sie denn mit denen? Das sind doch nur einfache alte Feldvögel. Sie singen nicht, sie sind noch nicht einmal hübsch. Wie viel? Fragte der Pfarrer erneut. Der Junge beäugte den Pfarrer, als wäre er verrückt und sagte, $10. Der Pfarrer griff in seine Tasche und nahm einen 10-Dollar-Schein heraus. Er legte ihn in die Hand des Jungen. Blitzartig war der Junge verschwunden. Der Pfarrer hob den Käfig auf und trug ihn zum Ende der Allee, wo ein Baum bei einem grasigen Fleck stand. Als er den Käfig niederstellte, öffnete er die Tür, klopfte leicht an die Stangen und brachte die Vögel zum Herauskommen und ließ sie frei. Nun, das erklärt den leeren Vogelkäfig auf der Kanzel. Und dann begann der Pfarrer diese Geschichte zu erzählen. Eines Tages hatten Satan und Jesus ein Gespräch. Satan war gerade aus dem Garten Eden gekommen und er war voller Schadenfreude und Prahlerei. Jawohl, ich habe gerade dort unten die Welt voller Menschen gefangen, habe mir eine Falle gebaut, einen Köder angesetzt und ich wusste, dass sie nicht widerstehen könnten. Ich habe sie alle. Was hast du denn mit ihnen vor? Fragte Jesus. Satan erwiderte, oh, ich werde mich an ihnen vergnügen. Ich werde ihnen beibringen, wie man heiratet und sich wieder scheidet, wie man sich gegenseitig hasst und misshandelt, wie man säuft und raucht und flucht. Ich werde ihnen beibringen, wie man Kanonen und Bomben erfindet und sich gegenseitig umbringt. Ich werde einen Heidenspaß haben. Und was hast du vor, wenn du mit ihnen fertig bist? Fragte Jesus. Oh, ich werde sie umlegen, entgegnete Satan mit stolzem Glanz. Wie viel willst du denn für sie? Fragte Jesus. Was willst du denn mit denen? Die taugen doch nichts. Wenn du sie nimmst, werden sie dich eh nur hassen, dich bespucken, verfluchen und töten. Was willst du schon mit denen? Wie viel? Fragte Jesus noch einmal. Satan blickte auf Jesus und lächelte höhnisch. All dein Blut, deine Tränen, dein Leben. Jesus sagte, abgemacht. Dann zahlte er den Preis. Ein Bild, wie wir uns vorstellen können, was heißt Erlösung. Warum musste Jesus sterben? Oder was bedeutet es, wenn Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei? Neulich haben wir im Fernsehen Nachrichten geguckt, da kam irgendwas von Nordkorea, Kim Jong-un, der Diktator. Und dann sagte Dominik, eigentlich könnte der ja glücklich sein. Ihm gehört das ganze Land, ihm gehorcht das ganze Land. Keiner kann widersprechen, er hat alle Macht in der Hand. Ja, von wegen. Er kann das, aber er ist nicht glücklich und das Land gleich gar nicht. Und dann meinte Dominik, naja, besser ein Diktator auf einer kleinen Insel. Da wird er dann nicht so von anderen Nachbarländern auch noch irgendwie bedrängt und angegriffen und könnte dort seine Herrschaft haben. Und dann sagte ich, er könnte dort auch ein kleines Paradies haben, wenn er nur wollte. Und dann kamen wir so drauf und sagten, wir könnten eigentlich alle ein Paradies haben auf dieser Welt, wenn wir uns im Frieden annehmen. Es gibt genug Platz. Es gibt genug zu essen. Davon bin ich überzeugt. Die Hungersnöte sind menschengemacht, zum großen Teil menschengemacht. Und dann sagte Dominik, aber das geht nicht mit den Menschen, wie sie sind, wie wir sind. Deshalb brauchen wir Erlösung, wir brauchen Befreiung von uns selbst. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr frei von euch selbst, frei füreinander, offen füreinander, frei miteinander umzugehen. Das ist das Erste. Wir sind gebunden in uns selbst und brauchen diese Befreiung und Erlösung, dass wir einander annehmen können, dass wir frei sind von den Dingen, die uns nur beherrschen, die uns zwingen, uns um uns selbst zu kreisen. Freiheit bedeutet auch, dass wir entscheiden können. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 6. Er sagte einen ganz provokativen Satz, alles steht mir frei. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, wir sind frei zu entscheiden. Wir können entscheiden, wir dürfen entscheiden. Aber wir müssen auch die Maßstäbe für unsere Entscheidungen kennen. Und das erklärt er jetzt ein bisschen weiter. Also alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Und dann die Beispiele, das Essen ist für den Magen bestimmt und der Magen für das Essen. Gott wird beides einmal beseitigen. Aber unser Körper ist nicht für sexuelle Unmoral bestimmt, sondern für den Herrn. Und der ist der Herr über den Körper. Wisst ihr nicht, dass euer Körper wie Glieder zum Leib von Christus gehört? Und dann Vers 19, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden oder freigekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Das ist wieder dieses Spannungsfeld. Paulus schreibt ganz klar, uns ist eigentlich alles erlaubt. Christus hat uns befreit. Wir sind frei in Christus. Aber das heißt nicht, dass wir uns selbst überlassen dürfen. Ihr gehört nicht euch selbst. Es gab mal einen Slogan, ich weiß nicht mehr, 80er Jahre, mein Bauch gehört mir, war damals so diese Bewegung der Befreiung, Freigabe der Abtreibung zu bestimmten Regeln und so weiter. Mein Bauch gehört mir, aber mein Bauch gehört Gott, mein ganzer Körper gehört Gott. Nur dann kann ich sagen, okay, und jetzt kann ich entscheiden, was mit meinem Körper passiert. In der Bindung an Gott kann ich dann ganz frei sein, das Richtige zu entscheiden, wenn ich die richtigen Maßstäbe habe. Er schreibt hier, wir sind frei, aber wir sollen nicht gefangen sein in Selbstsucht, in Stolz, in Gier, in erotischer Sucht oder sexueller Unmoral. Christus gibt uns die Freiheit, aber die Freiheit, Dinge zu tun, die uns nicht gefangen nehmen, die uns nicht wegziehen von ihm. Die Vögel wären ja verrückt, wenn sie wieder zurückfliegen würden in den Käfig und sagen, ich will da drin bleiben. Ich will lieber diese Gefangenschaft, die Begrenztheit, da fühle ich mich wohl. Er sagt hier, nein, nur in der Bindung, in dem Wissen, ihr seid erlöst, aber ihr seid jetzt nicht einfach leer, sondern gefüllt mit dem Geist Gottes. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Nicht der euch ab und zu mal besucht und euch eine gute Idee gibt, sondern der in euch wohnt. Dieser Tempel muss bewohnt sein. Unser Leben muss erfüllt sein. Sonst sind wir hin und her gerissen und müssen jeden Tag neu überlegen, was für Maßstäbe habe ich eigentlich? Was gilt denn jetzt? Er sagt hier, frei, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hilft uns in Freiheit als Christ zu leben, in der Nachfolge Jesu zu leben. Und immer wieder zu fragen, nach diesem Maßstab, was würde Jesus tun? Wie leitet mich der Geist Gottes jetzt? Was ist der richtige Weg, die richtige Entscheidung? Deshalb in Christus, durch Christus haben wir diese maximale Freiheit. Aber nicht frei von allem und von allen, sondern gebunden an Christus sind wir frei. Es ist so ähnlich wie in einer festen Beziehung, sagen wir eine Ehe. Ich habe mich entschieden und bin dadurch frei von anderen. Ich habe mich gebunden. Ich will freiwillig gebunden sein, freiwillig zusammenleben. Aber was ist, wenn dann plötzlich doch ein faszinierender anderer Mensch auftaucht, in den ich mich verliebe? Wie ist es dann mit meiner Freiheit? Vielleicht haben das einige von euch erlebt. Ich habe es auch schon erlebt. Und wo ist dann die Lösung? Die Lösung ist, ich habe dann mir gesagt und auch ihr gesagt, ich habe mich doppelt gebunden. Ich habe mich freiwillig gebunden an Milita. Ich habe mich freiwillig gebunden an Christus. Und das ist ein Maßstab, der auch bei allem Gefühlschaos die Richtung gibt und die Freiheit gibt. Oder wollen wir jede Woche, jedes Jahr neu frei sein? Wie man heute so schön sagt, Lebensabschnitte und Lebensabschnittsgefährten. Dann ist die Gefahr, dass wir keinen Halt haben, dass wir haltlos werden. Eine Bindung hilft uns zur Freiheit. Wir müssen nicht immer wieder neu überlegen und entscheiden. Ich habe mich freiwillig gebunden und dadurch bin ich aufgrund dieser Bindung und in dieser Bindung frei von anderen Dingen, die mich besetzen wollen. Gestern waren wir bei einem Pädagogentag und ich war da mitgefahren wegen einem Seminar über Erlebnispädagogik. Und da hat einer dann ein Beispiel gesagt, die machen so mit Jugendlichen Klettersteige oder eben riskiertes Abenteuer, sagen wir mal so, oder kontrolliertes Risiko, so muss man eigentlich sagen. Die hängen dann am Seil und manche Jugendliche sagen ja am Anfang, ich kann niemand vertrauen. Ich kann nur mir selber vertrauen. Ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Und einer hat das wohl sehr extrem immer wieder betont. Und als er dann oben war, also hochgeklettert und hing am Seil, dann hat dieser Leiter unten ein Messer rausgezogen und das an Seil dran gehalten. Und gesagt, auf wen willst du dich verlassen? Bist du jetzt nur noch auf dich geworfen, ganz frei, oder hängst du an diesem Seil? Und das war ihm dann so eindrücklich, hat mehr geholfen als viele Predigten oder sonst was, diese Erfahrung, ich bin nur frei oder sicher und komme da wieder sicher runter und mein Leben ist wertvoll und gehalten, wenn ich gebunden bin. Das ist diese Spannung zwischen Freiheit und Bindung. Wir dürfen uns nicht an falsche Dinge binden, sonst sind wir gebunden, gefesselte Menschen. Aber wenn wir uns an Christus binden, der uns erlöst hat, der uns befreit hat, dann können wir sagen, jawohl, in dieser Bindung bin ich frei und kann auch lernen zu vertrauen, auch auf andere Menschen zu vertrauen, nicht nur auf Christus. Das ist ja diese Grunderfahrung, die uns dann auch hilft, anderen Menschen zu vertrauen und nicht zu meinen, ich bin nur auf mich allein geworfen, ich kann nur mir selbst vertrauen. Paulus entfaltet dieses Thema nochmal im Galaterbrief, Galater 5. Wer mit aufschlagen möchte, ich lese ein paar Verse aus dieser neuen Übersetzung. Die ist ziemlich flüssig geschrieben. Paulus schreibt da in Galater 5, Vers 1 und 4 und Vers 13 lese ich dann. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch einspannen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Vers 13, ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Also Paulus macht da einen sehr humorvollen Abschluss und zeigt drastisch, was es für Folgen haben kann, wenn jeder nur auf seine eigene Freiheit bedacht ist. Freiheit heißt frei sein füreinander. Und auch hier wieder dieser Gedanke, wenn Christus uns befreit hat, sind wir zunächst mal den alten Müll los oder unsere Schuld los, christlich gesprochen, unsere Bindungen los. Oder anders ausgedrückt, dann sind wir zunächst auch mal leer. Und dann sagt er, benutzt diese Freiheit jetzt nicht, in eurem alten Trott weiterzumachen. Ihr seid ja frei, ihr könntet. Sondern lasst euch füllen von diesem Geist Christi und von diesem Geist des Dienens füreinander. Unser Leben muss befreit werden, aber dann gefüllt werden. Diese Freiheit, dieser leere Raum muss gefüllt werden. Manche sagen, naja, man muss ja auch mal an sich selber denken, man gönnt sich ja sonst nicht so etwa. Also ich muss ja mein Leben irgendwie füllen mit einem Inhalt, der mir sinnvoll erscheint. Und Paulus schreibt hier, nutzt das nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns also fragen, wovon hat denn Christus uns befreit? Hier in dieser Sprache damals der Urgemeinde, das waren ja alles Juden, die aus der jüdischen Tradition kamen, Gesetze zu erfüllen, heißt es, er hat uns befreit vom Gesetz. Er hat uns befreit von diesem Versuch, mit religiösem Verhalten Gott zu gefallen. Früher hieß es, ich muss versuchen, Gebote zu erfüllen, die Sünde zu bekämpfen, um Gott zu gefallen. Und jetzt, nach der Befreiung durch Christus, heißt es, der Heilige Geist wohnt in mir und erschließt mir auch aus der Beziehung mit Gott heraus, was gut ist und hilft mir, dass ich das dann auch gerne tun mag. Das kann sein, dass die Handlung die gleiche ist, aber die Motivation ist eine völlig andere. Das ist der Unterschied zwischen religiösem Leben und Leben in der Kraft des Geistes Gottes. Wovon hat er uns befreit? Er hat uns befreit von unserer Vergänglichkeit. Wir sind vergänglich, vergängliche Menschen. Und in dieser Vergänglichkeit kreisen wir oft um uns selbst. Und er hat uns befreit zu einem Leben in Ewigkeit, zu einem ewigen Leben in der Beziehung mit Christus. Wovon hat er uns befreit? Er hat uns auch befreit von der Unsicherheit, vom Zweifel, ob Gott es wohl gut mit mir meint. Von der Angst vor Gott hin zu der Gewissheit, ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was passiert, wenn wir doch mal nicht frei sind? Wenn wir uns von Christus entfernen, nicht von ihm leiten lassen, was machen wir dann? Der größte Fehler wäre, wenn wir uns dann darin selber bemitleiden und meinen, naja, jetzt müssen wir uns die Nähe zu Christus erst wieder erarbeiten. Und wir bleiben darin hocken und sacken vielleicht noch tiefer. Nein, die Lösung ist sofort zurück zu Christus. Nach dem Motto hat Wolfgang uns immer wieder gesagt, Abba, Vater, ich gehöre dir. Und wenn ich mich entfernt habe und es gemerkt habe, da stimmt was nicht, ich bin nicht in dieser Beziehung zu Christus, dann können wir das erkennen, ihm bekennen und nicht sagen, naja, nächste Woche vielleicht schaffe ich es dann wieder, sondern nein, jetzt. Ich gehöre zu Christus. Sofort, wir können, wir dürfen, wir müssen, wir sollen sofort wieder aufstehen. Jeder von uns wird fallen. Es wäre ein Trugschluss, wenn wir sagen, ab jetzt passiert das nie wieder. Aber wir sollen sofort aufstehen und sagen, aber Vater, ich gehöre dir. Egal, was passiert ist, nimm es weg, vergib mir. Ich bekenne es dir und ich danke dir für die Vergebung. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Nicht nur, dass wir bitten, sondern dass wir das in Anspruch nehmen und Gott danken. Jawohl, du hast mich befreit. Du hast mir vergeben. Und dieser Schritt des Dankens, der macht es dann wieder leicht, dass wir diese Leichtigkeit erfahren, die Gewissheit der Beziehung zu Christus. Und wenn wir das erfahren haben, dann fällt es uns auch leichter, uns gegenseitig zu vergeben. Denn manchmal binden wir uns gegenseitig oder belasten uns gegenseitig, indem wir nicht vergeben und halten uns dadurch auch in gewisser Weise gefangen und sind nicht frei. Vergebung führt zu Freiheit, führt zu einem Kreislauf der Freiheit. Einer vergibt dem anderen und dadurch kann jeder diese Freiheit, die Befreiung erfahren. Wir können sie uns nicht verdienen. Die kleinen Vögelchen konnten sich nicht selber befreien aus dem Käfig. Das wäre ein Trugschluss. Wir bekommen diese Freiheit geschenkt durch die Erlösung von Christus. Wir könnten sie uns überhaupt nicht verdienen. Das sagte Paulus in 1. Korinther 6, Vers 20. Wir sind teuer erkauft. Er hat bezahlt, er hat alles dran gesetzt, damit wir frei sind. Darum preist Gott mit eurem Leib. Preist Gott mit eurem Leben. Darum preist Gott mit eurer Liebe. Dazu haben wir diese Freiheit bekommen. Freiheit von der Entfremdung von Gott. Freiheit von der Sünde. Freiheit von uns selbst durch die Erlösung. Freiheit füreinander. Freiheit zum Dienst in Liebe aneinander und füreinander. Das ist das Ziel der Freiheit. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen als Überleitung zum gemeinsamen Abendmahl feiern.